Vor Beginn der Predigt möchte ich gern mit uns beten und ich muss sagen, ich habe es wirklich nötig. Also ich war heute Morgen schon sehr, sehr angefochten, um euch einen ganz kleinen Einblick zu geben. Also am Morgen lasse ich noch immer die PowerPoint raus, weil am Abend, manchmal noch am Morgen kommt mir noch ein Bibelvers in den Sinn, den man dann noch natürlich hinzutun kann, dann ist das immer aktuell. Nur dieses Mal war das Notebook eingeloggt. Also wir hatten das Passwort schon erfolgreich eingegeben und auf einmal sperrt er wieder und dann ging es weder mit den Fingern, also eigentlich sind ja die Fingerabdrücke von Vanessa und mir da eingespeichert, noch mit dem Passwort, es ging gar nichts mehr. Ich konnte meine PowerPoint jetzt nicht fertigstellen oder ich muss ehrlich sagen, das macht Vanessa und die konnte es nicht machen. Und ich bin dem geschätzten Technikteam so dankbar, dass sie den Hauptbibelvers doch aufgenommen haben. Und heute Morgen ging das mit den Anfechtungen weiter. Ich habe auf einmal was im Auge, eine Wimper, und ich versuche es rauszugehen. Ich kriege die Wimper nicht aus dem Auge. Manchmal treibt man sie sich ja dann irgendwie nur noch tiefer ins Auge. Ich habe sie immer noch im Auge. Also ich hoffe, das geht alles gut, aber wir legen das alles in Gottes Hand und es ist immer so gut und wichtig zu beten, weil auch in Stürmen, auch wenn die Wellen hochgehen und der Wind scharf um unsere Ohren pfeift, und ich meine, so wild ist es jetzt hier nicht, aber es ist der Herr, der uns trägt und nur mit ihm können wir übers Wasser gehen. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr. Du bist da mit deinem guten Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass wir auf dich schauen und vertrauen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass es nicht um meine Rhetorik geht und auch nicht, Herr, um meine Kraft und Stärke, sondern du möchtest mächtig wirken durch dein Wort. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du dich offenbarst. Herr, wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort aufschlüsselst, dass du uns tief im Herzen ansprichst, veränderst, Herr, dass dein Wort in unseren Herzen und in unserem Leben groß wird. Ich danke dir, dass du da auch gerade durch und in unseren Schwachheiten mächtig wirken kannst. Herr, dir sei aller Lob und alle Ehre. Amen. Wart ihr schon mal unterwegs und wusstet auf einmal nicht mehr, wie ihr ans Ziel kommt? Heutzutage ist das seltener geworden mit Google Maps und so. Gibt doch, glaube ich, weniger Streitigkeiten im Auto, früher noch mit den Karten und so. Ich will da nicht ins Detail gehen. Ältere Geschwister wissen es noch besser als ich. Ja. Vielleicht sind manche von euch schon in der Wildnis mal unterwegs gewesen und haben es da auch mal erlebt, sich vielleicht mal irgendwo verlaufen, irgendwo waren die Schilder nicht so eindeutig. Ich bin relativ sicher, dass Vanessa schon einigen unsere Geschichte aus Schweden erzählt hat. Aber sie hat es halt immer nur aus ihrer Perspektive erzählt. Und ich wollte euch mal erzählen, wie ich das so wahrgenommen habe. Wir waren einmal 5 Tage und einmal 3 Tage unterwegs in der Wildnis. Und das ist eigentlich mit der Navigation, ich habe die so ein bisschen an mich genommen, wo ich sagen muss, Vanessa hat einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Zugegeben besser als meiner. Sind wir eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Bis zum allerletzten Tag. Und der Tag fing schön an und wir dachten, wir könnten noch einen etwas schöneren Weg finden. Und auf der Karte sah das alles so schlüssig aus. Und anfänglich dachten wir auch so mit der Wegführung. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass der Weg immer schmaler wird. Ja, dass da immer mehr Traktorspuren sind, dass das immer weniger eindeutig ist. Vanessa meinte schon, irgendwelche Bärenspuren oder so zu nennen. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich war mir nicht sicher. Sie war ja vorbereitet mit ihrem Pfefferspray. Aber das Ding ist, ich bin dann so der Typ, ja, geh einfach weiter. Wir kommen schon ans Ziel. Und vor allem so als Leiter, weiß nicht, das kennen andere Leiter sicherlich auch, gibt man sich selten verlegen, sondern eher zielsicher. Ja. Und ja, jetzt um die nächste Kurve und man geht dann zielsicher voran. Und wenn aber der Weg dann immer schmaler wird, es immer ausgesetzt und irgendwann du gar keinen Weg mehr erkennen kannst, und dann ist das wie so oft, dann bis hierher war es schön, das Wetter auch, und dann fängt das Regnen an. Und zwar nicht so ein paar Tröpfchen, sondern dann kommt es richtig gut runter. Ne? Und Ja, ich darf sagen, ich habe eine ganz geduldige Frau, auch eine ganz sanftmütige Frau, da bin ich wirklich sehr gesegnet. Das ist jetzt hier kein Einspieler, aber wirklich ist es. Meine Frau hat Ruhe und Kontinenz bewahrt und ich habe gesagt, komm, lass noch mal diesen Hügel da erklimmen und dann haben wir sicherlich eine bessere Aussicht und können uns dann noch mal orientieren. Sind wir darauf und konnte gar nichts sehen. Ja, es gab keinen Ansatz mehr von einem Weg und ich wusste ehrlich gesagt gar nichts mehr zu machen oder zu sagen. Ich habe Vanessa nur eine Frage gestellt. Vanessa, sollen wir den Weg, so wie wir gekommen sind, einfach wieder zurückgehen? Was in Anführungsstrichen als die einfachere Lösung galt. Oder sollen wir nach Marschzahl laufen? Ich hatte einen Kompass dabei. Und ich dachte, Vanessa wählt Ersteres. Und ich war mir nicht mal sicher, ob Ersteres klappt, weil die Wege ja nicht so eindeutig waren, auf denen wir unterwegs waren. Aber nee, sie sagt, lass nach Marschzahl laufen. Ich glaube, das hat sie zum ersten Mal gehört. Das klang irgendwie vielversprechender, ne? Ich weiß nicht, Jörg, ob bei dir auch schon so ein kleines Kopfkino losgeht, ja? Bei der Bundeswehr, nein, alles nicht gehabt, bei der Fliegerstaffel gab es sowas nicht. Okay, also das Ding ist, es regnet, ich packe den Kompass aus und das ist aber nicht so eine flache Heide, sondern es geht rauf und runter und wir sind mitten im Wald und da gibt es irgendwie tiefere Löcher und viel Buschwerk, also wir kämpfen uns im Regen durchs Buschwerk, nicht so mit so einem knapp 25 Kilo Rucksack und Vanessa hat auch 16, 17 drauf und wir folgen nur diesem Kompass und der Marschzeit, die ich von der Karte her ausgemacht habe, weil wir hatten auch nicht mehr so Internetempfang oder das war einfach alles, wir waren so ausgesetzt. Und naja, immer gefolgt und zwischendrin auch immer wieder gezweifelt, aber sich an dieser Marschzeit haben wir uns festgehalten. Ich dachte, hoffentlich hält Vanessa noch an mir fest, ja, weil mittlerweile alles nass und durchnässt war. Und das ging eine relativ lange Zeit so und dann hat man nicht so viel zu sagen. Also ich war auch froh, sie hat nicht gemeckert, sie hat sich nicht beschwert. Sie hatte viele Gründe dafür gehabt. Sie hat sich sicherlich ein paar Sorgen gemacht, aber wir sind den Weg gegangen und haben es versucht. Und tatsächlich mit einer klaren Marschzahl, okay, unter Widrigkeiten, mit Regen und schwierigem Gelände sind wir am Ende doch an dem Weg angekommen. Ja. Aber manchmal ist man da, man ist mit besten Vorsätzen losgegangen, man hatte einen Weg, man dachte, alles geht gut und auf einmal ja, weiß man nicht so recht, wie man ans Ziel mehr kommt. Weil man entweder die Gegend erkundet hat oder sich wirklich verlaufen hat. Ja, ich hatte da auch ein Schweden-Foto für euch, aber die PowerPoint ist nicht da. Ältere Geschwister haben vielleicht Facebook. Da könnt ihr mal reinschauen bei mir im Profil. Bei Jüngern entschuldige mich. Zu der Zeit war ich, glaube ich, auf Instagram. Na, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Naja, mal weg von der Geschichte. Wir haben nämlich hier auch einen Bibeltext heute, um den es geht. Und da geht es auch ganz viel um Orientierung und Ziel. Er findet sich in Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Und nochmal danke, liebe Technik, lieber Holger, auch dass du das nochmal runtergezogen hast. Hier, wer heute seine Bibel vergessen hat, kann das nochmal auf dem Bildschirm verfolgen. Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, sagt der Apostel Paulus, beziehungsweise schreibt er, und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir auf keinen Fall uns wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden in Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte ihn gerne wie folgt gliedern. Philipper 3, die Verse 12 bis 21, gliedere ich wie folgt. Erstens, nicht Stillstand, sondern in Bewegung, die Verse 12 bis 14. Zweitens, nicht orientierungslos, sondern mit Fokus und Vorbild, die Verse 15 bis 17. Und drittens, nicht eingerichtet auf Erden, sondern in Erwartung aufs Himmelreich, die Verse 18 bis 21. Erstens, nicht Stillstand, sondern in Bewegung. Wie wohl die meisten wissen, ist der Apostel Paulus nach seiner Begegnung mit Jesus und seiner Bekehrung vor und in Damaskus leidenschaftlich, neudeutsch sagt man straight, ja, wirklich geradlinig mit seinem Herrn und Retter unterwegs. So folgt er ihm nach. Ganz ohne Kompromisse, mit Herz und Hand. Er hat viel gebetet und hat versucht, Gottes Willen für sein Leben zu erforschen. Und versucht, das in jeglicher Situation ganz und gar zu beherzigen. Aber nicht nur das. Er hat das Evangelium, sprich die rettende Nachricht, ja, überall, wo er irgendwo hinkam. Und wir wissen das, er hat große Missionsreisen gemacht. 3 Missionsreisen. Überall dort, also in Kleinasien, im Nahen Osten bis nach Europa, ja, Griechenland, Mazedonien und dann Rom, Italien, hat er Jesus Christus und die gute, rettende Nachricht bezeugt. Ja, auch mit seinem eigenen Leben. Ja, er war ja anfangs ein Verfolger Jesu Christi, bis er vor den Stadttoren von Damaskus Jesus Christus selbst begegnet ist und er ihn gefragt hat, was verfolgst du mich? Und was hat ihn berührt, dass Gott durch Jesus so zu ihm spricht, ja, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ja, ihn ruft und er hat ihn in die Nachfolge gerufen und diesen Ruf hat er nie wieder vergessen. Dem ist er treu geblieben. Und da hat er nicht nur in den Synagogen und auf den verschiedenen Marktplätzen Jesus Christus bezeugt, sondern eben auch in den Briefen an die Gemeinde. Jetzt in dem Brief an die Gemeinde in Philippi. Und man kann sagen, er war mehr als nur gut unterwegs. Aber trotzdem war er noch nicht am Ziel. Jetzt natürlich die Frage, was ist das Ziel? Das Ziel, welches Paulus in Vers 12 hat und tatsächlich alle Christen haben sollten, ja, ist mit der Hilfe des Heiligen Geistes, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Also, ja, die Christusähnlichkeit könnte man so hoch keine Nähe sagen. Aber ich will so sagen, es geht darum, Jesus in allem nachzufolgen, sich von seinem guten Heiligen Geist verändern zu lassen und immer mehr Jesu Wesen zu gleichen. Aber das passiert nicht zack, in einem Augenblick und Moment, sondern es beginnt mit der Bekehrung und dieser Prozess geht über das gesamte Leben. Und wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes diesem Heiligungspfad immer liebevoller, friedfertiger, geduldiger, gütiger und sanftmütiger werden, um nur einige der Eigenschaften der Frucht des Geistes zu nennen. Aber erst nach dem irdischen Tod, wenn wir nach der Auferstehung vor unserem Schöpfer stehen, werden wir vollendet und in unserem Wesen Jesus gleichgestaltet sein. Das oben genannte ist dann ja, friedfertig, langmütig, sanftmütig und dergleichen voll und ganz auf uns zutrifft. Ja, hier verzweifeln wir manchmal und sagen, oh, Gott schenkt mir Geduld. Und zwar sofort, ich komme hier nicht klar mit der Situation, ich raste immer wieder aus. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess, aber wir gehen den nicht alleine. Wir gehen ja an der Hand Gottes, an der Hand des guten Hirtens. Und das hat auch auf den Apostel Paulus zugetroffen. Und deshalb ja, war Paulus selbst auch bei der Abfassung des Philipperbriefes noch nicht am Ziel angelangt. Aber nachdem Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus ihn ergriffen hatte, war er mit dem Herrn unterwegs und dann auch auf dem Weg der Heiligung. Und das nicht mit halber Kraft, sondern mit allem und mit ganzem Herzen. Und nach einer Bekehrung spricht man oft so von dieser ersten großen Liebe. Und ich finde es immer stark, wenn Leute so mitten in ihrem Leben von Jesus Christus gerufen werden und man so diese 180-Grad-Kehre im Leben wahrnimmt. Also man geht nicht den Weg weiter, diesen selbstzentrierten Weg, sondern man schaut sich um, wo ist Jesus, was möchte er für sein Leben, für unser Leben und dann richtet man sich danach. Und wenn wir wirklich vom Heiligen Geist ganz ergriffen sind, dann machen wir das nicht nur hier und da, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Und da ist die Frage, wie sieht das jetzt bei dir aus? Vielleicht liegt deine Bekehrung schon etwas zurück. Vielleicht ist auch schon so, dass du vielleicht so ein bisschen einen Rhythmus hast oder einen, ja, wie soll ich sagen, manchmal schleicht sich so ein trüber Alltag ein. Und manches lässt man vielleicht auch etwas schleifen. Und da ist die Frage, folge ich Jesus noch mit ganzem Herzen nach? Hier Paulus schreibt, mit allem, mit ganzer Kraft folgt er ihm nach. Ja, mit unserem Einsatz und mit unserer Kraft verdienen wir uns nicht Gottes Gerechtigkeit. Also auch nicht den Himmel. Aber es ist wichtig, dass wir Jesus ganz hingegeben dienen. Und es ist wahrlich auch ein Merkmal geistlicher Reife, wenn man den Wunsch hat, sich im Glaubensleben weiterzuentwickeln oder dass man den Wunsch hat, dass Gott einen immer mehr verändert und Jesus immer ähnlicher macht. Und selbst in schwierigen Zeiten gibt es im geistlichen Leben keinen Stillstand, wenn du an der Hand Gottes gehst. Ja, wenn wir an der Hand des guten Hirten gehen, er führt uns weiter. Das kommt uns manchmal anders vor. Ja? Also, wenn wir den Segen so richtig spüren und den Rückenwind und wir sehen, Gott beschenkt uns hier mit und da mit und das gelingt und öffnet diese Tür, dann ist es einfach. Dann sehen wir auch direkt die Früchte. In stürmischen Zeiten, wo der Baum so richtig vom Wind und Sturm erfasst, da sieht man manchmal nicht mal die Blätter, geschweige denn Früchte. Das Wurzelwerk, das innen in der Erde immer mehr in die Tiefe wächst und für immer mehr Standfestigkeit und für immer mehr Gewissheit auch in der Nachfolge sorgt. Also ich bin hier, ich bleibe stehen für meinen Herrn und Gott, das sieht man von außen oftmals nicht. Aber auch in diesen stürmischen Zeiten darf man darauf vertrauen, dass ein Gott weiterführt und dass man wächst. Ja, auch in Leid und Bedrängnis. Und das Reifen im Glauben und das Vertrauen in solchen Zeiten, das schenkt natürlich der Herr. Das kannst du nicht produzieren. Aber da wirkt Gott ganz wunderbar. Ich habe zum Beispiel diese Woche mit einer guten Freundin telefoniert und die ist auf dem Weg zum Hauskreis, das ist jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre her, auf Glatteis ausgerutscht und hat sich einen Trümmerbruch im Bereich des Ellenbogens zugezogen. Mehrere sehr große und schwere Operationen über sich ergehen lassen, die sogar dann vom Chefarzt und dergleichen durchgeführt wurde. Aber die Situation jetzt ist so, dass sie ihre Arbeit als Assistenzärztin nicht mehr weiter ausführen kann. Sie kann den Ellenbogen, den Arm nicht mehr so belasten. Und jetzt zu allem Überfluss ist noch die Klinik an sie herangetreten, in der sie gearbeitet hat. Oder sie hat das nicht mal persönlich gemacht in Form des Vorgesetzten, sondern sie hat einen Brief bekommen mit ihrer Kündigung. Und das sind dann mal wirklich harte und schwere Zeiten. Und ich habe mit ihr telefoniert und sie hätte allen Grund, natürlich irgendwie total niedergeschlagen zu sein und auch vielleicht Gott Vorwürfe zu machen, mit ihm zu hadern. Aber sie sagt, Matthias, mir ging es geistlich noch nie so gut. Ja, sie nimmt in dieser Zeit, als sie krank geschrieben war, hat sich ganz viel Zeit zum Beten und zum Bibellesen genommen und sie erlebt, wie sie abhängig von Gott ist, aber sie erlebt auch, wie Gott sie da durchträgt. Und das finde ich auch so was ganz Übernatürliches. Man würde es doch ganz, ganz anders erwarten. Und da muss ich an das Zitat eines Pastors denken, der mal gesagt hat, wen Gott schnell will wachsen lassen, den führt er durch sehr viel Leid. Also wenn man dann an Gottes Hand festhält, ja, es ist ja Gott, der fest zupackt, wie wir heute schon beim Bergsteiger gehört haben, dann wächst das Vertrauen und der Glauben in unseren Herrn und Gott. Ja, und sie hat mir am Telefon noch gesagt, sie ist gespannt, wie die Reise jetzt mit Gott weitergeht. Sie weiß gar nicht, was beruflich jetzt auf sie zukommt. Ne? So lange Medizin studiert, so lange sich auf den Beruf vorbereitet und jetzt ist alles offen. Und sie ist unterwegs. Sie ist unterwegs mit ihrem Herrn und wir sind das auch alle. Wir sind alle unterwegs, denn wir haben alle noch nicht den Siegespreis in der Hand. Der ist uns verheißen. Er liegt am Ziel für uns bereit. Ja, wie es in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 heißt, liegt da für die, die sich Jesus anvertraut haben, die Jesus nachfolgen, die seine Gnade in Anspruch genommen haben, die Krone der Gerechtigkeit bereit. Aber wir sind noch unterwegs. Und es ist wichtig, nicht stillzustehen, sondern unterwegs zu sein, sprich Jesus nachzufolgen. Und das mit unserem ganzen Sein, ohne irgendwas vorzubehalten und draußen zu behalten. Das ist doch auch eine Wahrheit. Wer nicht unterwegs ist, kann nie an ein Ziel ankommen. Und niemand erreicht das Ziel, den Gott selbst nicht vollendet hat. Deshalb dürfen sich auch reife Christen wie Paulus gegen Ende ihres Lebenslaufs nicht dazu verleiten lassen, den Lauf einzustellen. Also den Lauf austrudeln zu lassen, weil sie sich ihres Sieges schon irgendwie sicher sind. Nein, es geht darum, dass Christen nicht satt auf das bereits Erreichte schauen und sich in falsche Sicherheit wiegen, sondern erkennen, dass sie alle miteinander noch auf dem Weg sind und sich nach dem Ziel weiter ausstrecken. Weiter ausstrecken nach Jesus Christus, ja, nach all seinen Segnungen und letztlich endlich auch nach dem Himmelreich. Und auch wenn uns das in der Nachfolge Anstrengung und Fleiß abverlangt, ist es wichtig zu verstehen, dass die Vollendung und das ewige Leben ein Geschenk aus Gottes gnädiger Hand ist. Ja, also wenn wir diese Verse hier in Philipper 3 lesen, dann könnte man denken, oh, es geht vor allem um Kraft, um Disziplin und Ausdauer. Ist schon ganz gut in der Nachfolge auch ausdauernd zu sein, ja, aber es ist doch der Herr, der alles wirkt. Er ist doch, der uns mit allem beschenkt, auch mit Kraft, Ausdauer, Beständigkeit, und er ist doch, der durch seinen Sohn Jesus Christus alles gewirkt hat, am Kreuz von Golgatha. Das kommt ja doch nicht aus uns selbst heraus. Zweitens, nicht orientierungslos, sondern mit Fokus und Vorbild. Und da möchte ich mal über Vorbilder zu sprechen kommen. Mir fällt auf, dass geistlich reife Christen im Getümmel des Lebens das eigentliche Ziel nie aus den Augen verlieren. Ja, also man kann eine schlimme Diagnose bekommen, ja, vom Arzt oder dergleichen, einen schweren Verlust erleiden oder einen Rückschlag im Arbeitsleben, aber wenn du weißt, welche Rennbahn du läufst, wenn du vor Augen hast, dass du dein Leben für Jesus lebst und dass er es ist, der an der Ziellinie auf dich wartet, dass er mit weit ausgebreiteten Armen dir entgegenläuft und das Himmelreich, das eigentliche Leben ist, dass das Beste noch kommt. Wenn du das im Getümmel und im Chaos des irdischen Lebens vor Augen hast, dann kann dich nichts wirklich schrecken. Also, oder nichts nachhaltig schrecken. Ja, immer wieder sind wir herausgefordert, müssen Dinge einsortieren, aber wir haben ein Ziel und dürfen uns immer wieder nach dem ausrichten. Ähnlich wie beim Läufer. Ja, und wir sollen nach vorne schauen. Uns nicht mit Nebensächlichkeiten ablenken, auch nicht immer wieder zurückschauen. Ja, vielleicht ja, uns mit alten und Missgeschicken beschäftigen oder nicht mit uns, bei uns verharren und irgendwie uns total in uns verlieren. Nein, wir sollen nach vorne aufs Ziel schauen. Und auch Läufern wird eingeschärft, beim Lauf nicht zurückzublicken, ja, sondern sie sollen aufs Ziel schauen. Sie sollen alles geben. Anders kann man nicht gewinnen. Anders läuft man keine gute Zeit. Ich kann mich an meinen Marathon erinnern, da war ich noch in viel besserer Form, das ist schon 15 Jahre her. Und da bin ich ins Münchner Olympiastadion nach 42 Kilometern eingelaufen, auf die Tatanbahn. Und als ich auf die Schlussgerade kam, da habe ich auch nochmal einen Endspurt angezogen. Weil ich wusste, diese Zeit wird für ganz lange Zeit stehen und das soll eine Bestzeit sein. Und ich hatte das Ziel vor Augen, aber ich konnte sogar die Augen zumachen und alles geben, weil ich hatte das Ziel auch am Imaginär vor Augen. Ich bin einfach nur gerannt. Die letzten Körner habe ich rausgelaufen. Und so dürfen wir auch das Ziel im Blick behalten. Ja, es ist ein Wettlauf. Zum Glück laufen wir nicht allein, sondern mit Gott. Und er hilft uns. Er trägt uns durch und hilft uns, das Ziel zu erreichen. Aber es ist wichtig, das Ziel vor Augen zu haben und sich nicht von der Welt und ihren Ablenkungen und ja, auch von den Dingen, die hier in der Welt groß sind, Reichtum, Ruhm, ja, und was auch immer, ablenken zu lassen. Das zählt alles in der himmlischen Welt nicht mehr. Das hat da keine Bedeutung. Und es ist wichtig, nach vorn zu schauen, aufs Ziel zu schauen. Ja, sich nicht ablenken zu lassen. Das sagt auch Jesus Christus selbst in Lukas 9, 62. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ja, lass uns nach vorne auf den Herrn, ja, auf das Himmelreich schauen und blicken und lasst uns unser Leben demnach auch gestalten. Was hat Ewigkeitswert, was ich hier mache? Was ist eine Nebensächlichkeit, die ich vielleicht zum Leben brauche, aber der ich gar nicht zu viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen sollte? Was wäre Jesus in der Situation wichtig? Das sind so Fragen, die uns leiten können. Und wie im Sport, es hilft, sich Vorbilder zu nehmen. Ja, also selten ein Athlet, der nicht sich irgendwie ein großes Vorbild nimmt und ja, sich an ihm orientiert. Also zum Beispiel bleiben wir beim Thema Marathon. Wer ein großer Marathonläufer werden will, der sucht sich vielleicht einen äthiopischen oder kenianischen Marathon-Weltmeister, studiert seine Trainingspläne und seinen Fortschritt und versucht, sich daran zu orientieren. Ja? Und ich denke, wir haben auch in unseren Kreisen, also auch in unserer Gemeinde, immer wieder Leute, die in diesem oder in dem Bereich des Lebens, ob es in Geduld ist, ob es in Weisheit ist, ob es in Vertrauen auf den Herrn sind, einfach ja, noch mehr Reife. Und an denen können wir uns orientieren. Kein Mensch ist vollkommen perfekt, aber ich denke, wir können viel voneinander und miteinander lernen. Und hier, und das kommt uns sehr, sehr groß vor, bietet sich der Apostel Paulus selbst als Vorbild an. Er sagt, ahmt mir nach, in der Nachfolge. Also so konsequent, wie er nachfolgt, sagt er, so konsequent, wie ich nachfolge, folgt auch Jesus nach. Macht da keine falschen Kompromisse. Macht das nicht halbherzig, sondern mit allem, was ihr seid, gebt dem Herrn die Ehre und macht ihn groß, seid auf seinen Wegen unterwegs. Ja, und ich denke, es ist echt wichtig, im Leben auch Leute zu haben, die einem geistlich ein Vorbild sind, die einen begleiten, ermutigen, trösten. Ich habe in meinem Leben immer nach solchen Leitern auch geschaut, wo ich mich in dieser einen oder in einer anderen Disziplin an ihm orientiert habe oder an der Person. Also es war mir immer total der Segen, wo ich lernen konnte. Und ich denke, es ist gut, geistliche Väter und Mütter, Mentoren zu haben, die einen begleiten, die einem auch ja, dank ihrer reichen Erfahrung einiges zeigen können. Und man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Drittens, nicht eingerichtet auf Erden, sondern in Erwartung aufs Himmelreich. Paulus hat schon vorher ja, wirklich oftmals vor Irrlehrern gewarnt. Und das ist eine Sache, die geht ihm wirklich nah. Das tut er nicht ohne Weinen. Ja. Wir können uns jetzt fragen, warum vergießt er Tränen? Ja, weil diese falschen Lehren ja vielen Menschen zum Schaden sind. Weil diese Irrlehrer Jesus Christus nicht ehren und die wahre und die befreiende Bedeutung des Kreuzes verschleiern. Denen geht es gar nicht um Jesus Christus und was er am Kreuz für uns getan hat. Denen geht es darum, dass sie selbst sehr geachtet sind, dass sie selbst ganz fromm dastehen, dass Menschen ihre Regeln einhalten. Und ja, aber sie bürden den Menschen Lasten auf, ja, wie zum Beispiel die Einhaltung der Speisegebote. Das kam zur Zeit des Apostel Paulus bei den Judaisten ganz oft vor. Und sie versuchen dann, die Menschen darauf zu trimmen, es ihnen gleich zu machen. Aber all das lenkt vom Kreuz ab, von der Freiheit, die wir haben, weil Jesus Christus doch das gesamte Gesetz schon erfüllt hat und wir ja in seiner Gerechtigkeit leben können. Leider gibt es diese Irrlehrer, ja, für denen Paulus gewarnt hat, auch heute, ja, die ja vor allem auf das Irdische gesinnt sind, ja, denen es um materiellen Reichtum geht. Ich muss sagen, und das sage ich auch schweren Herzens, in Brasilien ist zum Beispiel das Wohlstandsevangelium ein großes Problem. Da stellen sich oftmals Pastoren mit einem 5.000-Euro-Anzug und mit einem fetten Mercedes hin und sagen, schaut mal, wie Gott mich gesegnet hat. Ich habe einfach mein Geld der Gemeinde gegeben und Gott hat Großes daraus gemacht. Er hat mich reich gesegnet. Glaubst du und vertraust du dem Herrn auch so, dann tu das auch. Und dann geben arme Leute ihr Letztes. Und die werden 2-3 Mal in einem Gottesdienst zu Spenden aufgerufen. Und der Pastor kauft sich damit seinen nächsten Dienst Bentley. Also es gibt Menschen, die stehen hier fromm vorne, aber die sind nicht aufs Zukünftige, nicht aufs Himmlische, sondern nur aufs Irdische, auf Ansehen, Reichtum und dergleichen gesinnt. Und vor denen muss der Apostel Paulus warnen, weil sie die Schafe ausnehmen und die Gemeinde kaputt machen. und den Fokus von dem Wichtigen, von dem Himmlischen, lenken auf das Irdische. Was doch ja, wirklich komplett vergeht, was doch im Himmel wertlos ist. Und die Philipper, die waren auch besonders privilegiert. Also Philippi war eine römische Kolonie. Und die Philipper, die Einwohner von Philippi, die hatten fast alle das römische Bürgerrecht. Und da gab es verschiedene Privilegien, die sie hatten. Und die haben auch den Schutz Roms, dieser großen Besatzungsmacht, genossen. Ja, und viele haben sich was auf ihr römisches Bürgerrecht eingebildet. Das, wenn man das nicht selbst von Geburt aus hatte, konnte man sich das nur für sehr viel Geld einkaufen. Und der Apostel Paulus erinnert sie, dass sie doch eine Bürgerschaft im Himmel haben. Noch viel, was viel Größeres. Nicht zu vergleichen mit der römischen Bürgerschaft. Dass sie doch das im Blick haben, dass sie sich doch darauf und darüber freuen sollen, dass ihnen doch da viel mehr geschenkt und anvertraut ist als mit dieser römischen Bürgerschaft. Dass es doch nicht so etwas Großes und Geniales in dieser gefallenen Schöpfung geben kann, wie das, was auf uns wartet in der neuen Schöpfung. Das, was uns Jesus Christus sein kostbares Opfer am Kreuz von Golgatha anvertraut. Ja? Seine Gerechtigkeit und natürlich auch das ewige, das wundervolle Leben in seiner Gegenwart. Ja, wir dürfen uns freuen. Und ich sage es immer wieder und ich sage es heute noch einmal. Wir dürfen freudig sein. Wir dürfen Auferstehungsfreude haben. Ja, das Beste kommt erst noch. Ich frage mich manchmal, wo die bleibt bei uns. Auch bei mir. Ja, wir sind oft so im Hier und Jetzt. Aber der schönste Moment unseres diesseitigen Lebens ist nicht im Vergleich so groß zu dem, was uns erwartet im Himmel. Und das dürfen wir in Ewigkeit mit unserem Herrn und Gott genießen. Wir dürfen in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart sein. Ich glaube, das Größte ist Gott schauen. Das Größte ist, in seiner Gegenwart zu sein und das auf ewig. Wir haben es noch nicht so ganz begriffen, sonst würden wir noch viel freudiger sein. Und wir kennen so ein Leben gar nicht. Ohne Ungerechtigkeit, ohne Krankheit, ohne Leid und Schmerz. Ein Leben mit unendlicher Dankbarkeit, Freude und in totaler Hingabe zu unserem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind unterwegs und noch nicht am Ziel. Wir dürfen auf Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er steht da mit weit ausgebreiteten Armen und erwartet uns. Können wir es auch kaum noch erwarten?